So, ich habe eigentlich noch auf einen Aufruf gewartet. Du hattest mir das eigentlich angekündigt. Du hast gesagt, ich sage dann Boris. Aber das macht nichts. Ich habe aufgepasst. Ja, ich grüße alle ganz herzlich. Bin froh, mal wieder hier zu Besuch zu sein. Es ist gar nicht lange her, dass ich schon mal hier war, nämlich dieses Jahr bereits im Sommer. Da hatte ich Gelegenheit, hier einen Vortrag zu halten. Da ging es eher um, ja, man kann sagen, Frage so an der Grenze zwischen Biologie und Philosophie. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Wort Gottes, was mir immer wieder eine Freude ist, weil, wie wir ja vorhin auch festgehalten haben, das Wort Gottes uns lebendig macht, das verändert uns, das gibt uns ewiges Heil. Und da war eigentlich auch das, was vorhin gesagt worden ist, durchaus eine Steilvorlage. Ich bin immer wieder froh zu sehen, wie der Heilige Geist das führt. Mir ist ja nicht vorgegeben worden, zu was für einem Thema ich sprechen darf. Das darf man bei mir machen, das ist kein Problem. Also man darf mir durchaus sagen, hier Abschnitt XY, bitte sagt dazu was. Das mache ich auch. Aber heute wurde mir die freie Wahl überlassen. Und ja, da habe ich ein Thema gewählt, das denke ich schon durchaus gerade in unserer Zeit sehr wichtig ist, weil man einfach sieht, dass es in diesem Bereich nicht wirklich funktioniert. Leider. Ja. Ja, ich möchte heute über Einigkeit/Einheit sprechen. Und bevor ich anfange, vielleicht ein paar Dinge so, die man beobachten kann. Und zwar zunächst mal zur Menschheitsgeschichte. Wir als Christen müssen uns ja mit Menschheitsgeschichte beschäftigen. Ich bin überzeugt, dass wir das müssen. Weil wenn wir verstehen wollen, wie Heilsgeschichte funktioniert, dann müssen wir auch einen Blick in die allgemeine Menschheitsgeschichte werfen, weil Heilsgeschichte nun mal auch Geschichte ist. Und es ist wichtig zu sehen, wie Heilsgeschichte sich auch in der Menschheitsgeschichte manifestiert, beziehungsweise wie sie dort eingebettet ist. Ja, das macht uns viele Dinge deutlich und klar, dass Gott eben nicht nur in der Heilsgeschichte handelt, sondern so auch, man kann auch sagen, außerhalb davon. Ja. Denn er ist Gott über die gesamte Welt. Und wenn man da eben Beobachtungen anstellt, dann kann man auch durchaus verstehen, was kommen wird. Ja. Es ist gar nicht lange her, da habe ich mit einem Bruder zu tun gehabt, der das Buch verfasst hat, Geschichte und Gott. Kennt vielleicht der eine oder andere. Ich habe ihn eingeladen auf eine Konferenz. Damals ging es um die Konferenz Kultur und Geschichte, die ich selbst ins Leben gerufen habe, obwohl ich Naturwissenschaftler bin. Ja, also ich bin Naturwissenschaftler und mir ging es darum, im Rahmen der Studiengemeinschaft Wort und Wissen, dass dort eben Geschichte eine Rolle spielt, also Menschheitsgeschichte, aber auch also kulturelle Fragen. Und er hat mir damals abgesagt mit der Begründung, naja, im Prinzip seid ihr dabei, die Matten auf den Stühlen zu richten, so wie da auf der Titanic. Die Ereignisse werden sich bald überschlagen. Und da braucht es solche Konferenzen eigentlich nicht mehr. Ich war überrascht, habe das einfach mal so angenommen und gesagt, naja, wenn du irgendwann mal wieder Lust hast, dabei zu sein, dann bist du herzlich eingeladen. Und das war 2018. Ich sag mal so, ein Stück weit war damals die Welt noch in Ordnung. Und so 2 Jahre danach, da ging es so richtig los, kann man sagen, ja. Also auch hier in Deutschland sind ja Dinge geschehen, aber auch insgesamt in Europa, wo wir alle nach wie vor verblüfft sind, dass das in dieser Geschwindigkeit möglich ist. Ja? Also wie gesagt, Menschheitsgeschichte ist wichtig. Und die Frage, zum Beispiel, ob es irgendwann unter Menschen Einigkeit gab, kann man auch anhand der Geschichte nachvollziehen. Ja, also wer würde zum Beispiel sagen, dass es echte Einigkeit, also bestehende Einigkeit unter Menschen gab? Gab es nicht, tatsächlich. Ja. Wenn es Einigkeit gab, würde ich widersprechen, es gab sie schon, aber durch Zwang oder Manipulation. Ja. Der historische Normalfall waren ja Großimperien. Also das, was wir zum Beispiel in Deutschland hatten seit dem Zweiten Weltkrieg, den Föderalismus, ja, wo so jedes Land sein Süppchen kochen kann, das ist die Ausnahme. Das, was normal ist, das ist das Großimperium. Eine kleine Elite kontrolliert die große Mehrheit. Ja, ob in China, in Indien, in Babylon, in Persien, in Ägypten, Oder auch Rom. Häufig schrieb, wie gesagt, eine kleine Minderheit der großen Minderheit vor, was sie zu denken und wie sie zu leben haben. Und alles war geregelt. Wie man die Welt zu verstehen hatte, das regelte die gesetzte Pflichtreligion. Ja. Abweichler wurden verfolgt und beseitigt. Gewirtschaftet wurde nach dem Prinzip Planwirtschaft. Also das heißt eben diese kleine Elite, die verfügte darüber, was hergestellt wurde, wie es hergestellt wurde und in welcher Menge. Ob die Menschen das nun wirklich brauchen, das war dabei zweitrangig. Wurde schon ein bisschen berücksichtigt, ja, aber das war zweitrangig. Das bestimmte die Elite. Und dann gab es natürlich auch drückende Steuern. Also zum Beispiel in Babylon, ja, also gut die Hälfte. Damals wurde das ja noch in Korn bezahlt. Ja. Und man kann sagen, der Mangel wurde gerecht verteilt. Und es gab damit eigentlich auch wenig Anlass zu Uneinigkeit, weil die Menschen einfach zwangsweise vereinheitlicht waren. Ja. Und ich selbst bin in einem Land aufgewachsen, wo es sich eben auch ähnlich verhielt. Also ich komme aus Russland und ich habe den Sozialismus sterben sehen, Anfang der 90er Jahre, und dann haben wir das Land verlassen. Und damals im sozialistischen Russland wurde mit eiserner Faust für Einigkeit gesorgt. Selbst der Beifall war erzwungen. Es gab mal eine Begebenheit in den 20er Jahren, das war so die frühe Zeit des Sozialismus. Da gab es eine Rede im Parlament und nach dieser Rede, da wurde natürlich feurig Beifall geklatscht. Es vergingen einige Minuten, es wurde immer noch geklatscht. Es vergingen weitere Minuten, es wurde immer noch geklatscht. Nach etwa 10 Minuten hörte einer auf zu klatschen und wurde sofort verhaftet. Das förderte ungemein die Einmütigkeit unter dem Rest der Beteiligten. Ja? Und Einigkeit war im Sozialismus auch in Stilfragen verbindlich. Ja, also da, wo wir zum Beispiel von Freiheit sprechen würden. In Schulen gab es Uniformen, ich habe sowas auch mal getragen. Ja, das war so dunkles Blau mit goldenen Knöpfen, also nicht tatsächlich golden, aber von der Farbe her, ja, so golden aussehende Knöpfe. Und auf dem Arm gab es dann so ein Emblem aus Plastik mit einem hellen, mit einer hellgelben Sonne auf rotem Hintergrund. Ja. Und das musste man tragen, bis dann tatsächlich der Sozialismus abgewirtschaftet hatte. Da durfte man dann die Uniform ablegen. Aber zum Beispiel auch die Wohnungseinrichtungen waren oftmals ununterscheidbar. Also die waren schon viel weiter als wir. Die hatten eigentlich IKEA längst überwunden. Es gab mal Ende der 80er Jahre einen sozialistischen Film, oder sozialistisch, es gab einfach im Sozialismus einen Film, da wurde das aufs Korn genommen. Ja. In diesem Film, da ging es um einen Betrunkenen, der sich in eine fremde Wohnung verirrt hatte. Und der ist dann morgens ausgenüchtert aufgewacht und hat das überhaupt nicht gemerkt. Ja, also so ungefähr sah es dann da aus, bis hinein in Stilfragen war man sich einig. Ja. Da gab es keinen Grund zur Uneinigkeit. Wie sieht es in unserer Zeit aus? Oder auch die Frage, auf was für Zeiten gehen wir zu? Wir kommen ja aus einer Zeit, in der Toleranz und Meinungsverschiedenheit sehr groß geschrieben wurden. Und es wurde immer wieder auch in der Schule gesagt, das ist ganz wichtig. Und man hat sich so sehr daran gewöhnt, dass man so seine Meinung sagen kann, zumindest bis auf bestimmte Bereiche. Es gibt etliche Bereiche, da darf man das halt nicht. Und wir haben uns daran gewöhnt, dass uns ein Rückfall in frühere Zeiten, wie ich es jetzt beschrieben habe, unmöglich scheint. Ist er aber nicht. Ja. Und mir ist zuletzt in meinen Beobachtungen ein Wort aufgefallen. One. Ja, das heißt zu Deutsch eins. Ja, das ist in verschiedenen Lebensbereichen zu sehen, das Wort. Für unsere Daten, da gibt es OneDrive. Ja, also da dürfen wir noch unsere Daten speichern. Bald kommt ja die neue Version von Windows, dann müssen wir das mehr oder weniger. Ja, und es ist natürlich klar, bei Bill Gates und seinen Freunden, da sind unsere Daten sicher. Und auch wenn sie sensibel sind. Und mit, wie gesagt, mit der neuesten Version, da wird das mehr oder weniger verbindlich und da haben die Leute auch Zugriff auf unsere Daten. Und das ist natürlich klar, es ist ein Schelm, wer dabei an mögliche Erpressung oder erzwungene Einigkeit denkt. Für unsere Gesundheit gibt es One Health. Und da ist es so, da arbeiten einige Experten an einem Gesundheitskonzept, nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere. Ja, ist ja klar. Nach heutiger Überzeugung gibt's ja keinen wesentlichen Unterschied, nur den IQ. Ja, also Menschen unterscheiden sich nur von den Tieren durch ihren IQ. Das ist die Überzeugung, die dahinter steht. Und eben von besonderem Interesse sind natürlich, wie man oft liest, ist der Schutz vor Pandemien. Und mit gebieterischem Ton wird den Menschen eingeredet, dass die Gesundheit unser höchstes Gut sei. Ich habe mal ein Buch gelesen von einem Mediziner und Nobelpreisträger, Paul Nurse heißt er. Ist gar nicht lange her, dass er dieses Buch verfasst hat. Und in diesem Buch schrieb er, wir werden darüber bestimmen, wie Menschen geboren, ernährt und vor Pandemien geschützt werden. Das ist natürlich die Frage, wer sind wir? Ja. Und wie wird das dann aussehen konkret? Ja, was heißt also Schutz vor Pandemien? Uns wird dann auch vorgeschrieben, was wir unter Liebe zu verstehen haben. Ja, also das Konzept heißt One Love, haben wir ja mitbekommen im Zusammenhang mit der letzten Weltmeisterschaft. Die Kampagne hat nicht aufgehört, auch nachdem die Weltmeisterschaft zu Ende war. Ja, da geht es darum, letztlich alles zu akzeptieren, also alle Verbindungen zu akzeptieren, die Bibel Sünde nennt. Also alle Verbindungen zwischen Menschen. Und auch für unser Glaubensleben werden Vorbereitungen getroffen. In Berlin gibt es bereits das sogenannte House of One. Und da geht es um ökumenische Bestrebungen zwischen Juden, Muslimen und Christen. Und solche Tempel sind auch in den USA vorgesehen und so weiter und so fort. Also die Vorbereitungen werden bereits getroffen. Ja. Und es ist dann nur noch eine Frage der Zeit, bis an uns eben herangetragen wird, zunächst einmal freundlich, dass wir doch bitte an diesen ökumenischen Bestrebungen teilzunehmen haben. Ja. Dann später mit ein wenig mehr Nachdruck und so weiter. Und die Frage, die sich hier, also wir sehen, wie gesagt, dass es nicht gibt, ist wirkliche Einigkeit unter Menschen. Das gibt es nicht. Das gibt es nur in erzwungener Form oder durch Manipulation. Und die Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, wie sieht es damit bei uns Christen aus? Und ich sage nicht zu viel, wenn ich behaupte, es ist eine der häufigsten Forderungen im Neuen Testament, dass wir einig sein sollen. Ja. Und die Bibel redet eigentlich nicht von Einigkeit. Sie redet von Einheit. Also Einigkeit ist ja eigentlich eine Verniedlichung. Einigkeit. Die Bibel redet von Einheit. Das ist weit stärker. Ja. Und deswegen, wie gesagt, das Thema für heute, nach diesem kurzen Blick in die Welt, einige Beobachtungen, eins sein, ist das heute noch möglich? Ja. Ich möchte eingehend vorlesen aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, Verse 1 bis 6. Da schreibt Paulus, so ermahne ich euch nun, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Es ist zunächst einmal aufschlussreich, überhaupt zu sehen, wer hat es eigentlich geschrieben. Also einige Worte sozusagen zum Autor, also Paulus. Man kann sagen, der Missionar schlechthin, also der von der Gemeinde in Jerusalem dazu abgeordnet wurde, unter den Heiden das Evangelium zu verbreiten. Und damals, als er den Epheserbrief verfasste, saß er bereits im Gefängnis. Ja, das war also ungefähr Anfang der 60er Jahre im ersten Jahrhundert. Und menschlich gesehen war das eine Situation, auf die er ja mit den Worten "Ich, der Gebundene im Herrn" anspielt. Menschlich gesehen war das eine Situation, in der er praktisch null Autorität hatte. Eigentlich hatte Paulus niemandem etwas zu sagen. Ja, er ist in Ketten und er kann ja das, was er gesagt hat, in keiner Weise mit irgendwelchen Maßnahmen durchsetzen. Es lohnt sich überhaupt nicht, irgendwem zu drohen oder irgendwen mit Nachdruck zu irgendetwas zu nötigen. Das bringt nichts, weil er keine Handhabe hat. Ja? Also irgendwelche Erzwingungsmaßnahmen sind nicht möglich. Ja? Man kann sagen, er hatte weder Macht noch Mittel, irgendwelche Forderungen durchzusetzen. Ihm waren sprichwörtlich die Hände gebunden. Alles, was er hatte, war die Macht des Wortes und des Gebets. Und ich denke auch, dass Gott das so geführt hat. Ja? Paulus war ja vom Ding her ein Machtmensch. In seinem alten Leben, da hat er immense Macht ausgeübt. Er war es gewohnt, Menschen zu zwingen. Und Gott hat das ins totale Gegenteil verkehrt. Er hat ihn in Ketten gelegt. Und dieser Machtmensch musste wirklich mit tiefstem Herzen begreifen, dass man Menschen überzeugen muss und nicht zwingen. Barmherzig und liebevoll überzeugen und geduldig und nur mit dem Wort. Und nicht mit, ich verbiete dir den Mund, ich schließe dich aus. Ja, das funktioniert nicht. Wo Paulus in seinem früheren Leben gewohnt war, Macht auszuüben und Menschen zu zwingen, hat er jetzt nichts weiter als allein das Vertrauen auf Gottes Kraft. Vermittelt durch Wort und Gebet. Wie gesagt, wo er früher ein Machtmensch war, musste er jetzt durch die Liebe und Gottes Wort überzeugen. Dann ein paar Worte zu den Überbringern. Wer waren die Überbringer des Epheserbriefs? Das waren Tychikus und Philemon. Nee, nicht Philemon, Onesimus, genau. Paulus nennt Tychikus einen geliebten Bruder und treuen Diener im Herrn. Das kann man nachlesen im Epheserbrief Kapitel 6, 21. Ja, da heißt es, damit aber auch ihr wisst, wie es mir geht und was ich tue, wird euch Tychikus alles mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn. Tychikus war ja bereits früher bei Missionsreisen von Paulus dabei und hatte sich offenbar auch bewährt. Ja, also man kann in der Apostelgeschichte nachlesen, zum Beispiel Kapitel 20, da heißt es, dass er bereits auf der Reise in Richtung Jerusalem dabei war, der Tychikus. Und begleitet wurde Tychikus, wo er den Epheserbrief und übrigens auch den Kolosserbrief überbrachte, von Onesimus, von dem Paulus im Philemonbrief schreibt, er habe ihn in seinen Fesseln gezeugt. Ja, also Paulus, der eigentlich ohnmächtig war, hat einen Onesimus in den Fesseln gezeugt. Ich bin auch überzeugt, viele andere hat er in seinen Fesseln gezeugt. Ja, indem er ihn überzeugend und kraftvoll die Gnade Gottes verkündigt hat, ja, nicht nur die Gnade, sondern den Ratschluss Gottes verkündigt hat. Ja, also Paulus sprach ja nicht davon, dass er die Gnade Gottes verkündigt. Er sprach immer davon, dass er den Ratschluss Gottes verkündigt. Das ist ein Unterschied. Ja. Er sagt zum Beispiel in der Apostelgeschichte, ich habe euch nichts vorenthalten, sondern den ganzen Ratschluss verkündigt. Das impliziert auch das Gericht Gottes, nicht nur die Gnade. Ja. Und Paulus hatte eine tiefe Vertrauensbeziehung zu diesen Brüdern. Ja. Er konnte sich darauf verlassen, dass sie diese Briefe überbringen werden. Auch im Philemonbrief schreibt er, ja, ich weiß, dass du weit mehr tun wirst, als das, wozu ich dich auffordere. Ja, also an den Philemon. Und ich denke schon auch, dass Paulus sich bewusst war, dass er dieses Vertrauen zu den Menschen haben konnte. Obwohl er in Ketten liegt. Ja. Und da sehen wir einfach, was für Beziehungen zwischen diesen Menschen herrschten. Wir müssen uns ja auch die Frage stellen, was für Beziehungen herrschen innerhalb unserer Gemeinde unter uns? Ja. Was für Beziehungen herrschen mit Bruder oder Schwester XY? Wie viel Zeit leiste ich es mir, mit den Geschwistern zu verbringen? Wie viel investiere ich allein auf dieser Ebene, jetzt nicht nur in anderen, in die Gemeinde, in die Gemeinschaft? Ist es mir zu viel, etwas von meinem Schlaf zu opfern? Ist es mir zu viel, etwas von meiner Bequemlichkeit zu opfern, um mehr Zeit mit den Geschwistern zu verbringen und darauf hinzuarbeiten, dass meine Beziehungen so aussehen, wie die von Paulus, Tychikus und Onesimus. Ja. Das also zu den Menschen, die hier dieses Wort von Gott bekommen haben. Also Paulus hat es ja inspiriert bekommen und die anderen durften es überbringen. Und das hat was mit ihnen gemacht. Es hat sehr viel mit ihnen gemacht. Ja, auch mit dem Untereinander. Nun zum Inhalt. Zunächst einmal sehen wir ja, dass im Epheserbrief das generelle Kernthema ja die Gemeinde ist. Ja, das ist unverkennbar. Ja, das springt dann förmlich an, wenn man den Epheserbrief als Ganzes liest. Da geht es um den Wert und die Einheit der Gemeinde. Wiederholt wird im gesamten Epheserbrief deutlich, dass die Gemeinde ein zentraler Aspekt des Ratschlusses Gottes ist. Im Epheserbrief Kapitel 1, Verse 9 und 10, lese ich mal vor, da heißt es, er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten. Alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Das hört sich nicht gerade klein an. Ja? Das hört sich gewaltig an. Und die Gemeinde ist ein zentraler Aspekt dieses alles, was er zusammenfassen will. Das müssen wir uns auch vor Augen halten. Ja? Wenn wir nicht nur sonntags zusammenkommen, sondern auch sonst, sondern privat zusammenkommen mit den Gliedern, die zu dieser Gemeinde gehören. Ja? Das hat Relevanz für das gesamte Universum. Ja, das ist nicht kleiner als das. Und dann schreibt Paulus also, dass es hier sich um seinen ewigen Ratschluss handelt und um nichts Geringeres. Wir sehen also, dass es schon immer Gottes Wille war, dass es die Gemeinde gibt. Übrigens von einem Ende des Gemeindezeitalters ist nirgends in der Bibel die Rede. Warum erwähne ich das? Weil ich wiederholt mit Geschwistern zu tun habe, die mir sagen, ja, sie nehmen nicht teil an einem Gemeindeleben, weil sie überzeugt sind von der Bibel her, dass das Gemeindezeitalter halt vorbei ist. Dann frage ich sie, ja, wo steht das? Ja, das muss man halt im Kontext sehen. Oder so. Ja, bitte ein bisschen präziser. Ja, können wir mal machen, ja. Also, davon redet die Heilige Schrift nicht. Die redet davon, dass die Gemeinde Gottes, also ein wesentlicher Teil des Ratschlusses Gottes ist und dass in dieser Gemeinde auch Beziehungen auf eine ganz bestimmte Art und Weise gelebt werden sollen. Das ist Gottes Ideal. Ja. Eine bekannte japanische Missionarin hat mal gesagt, ich habe eigentlich keine Lust mehr, darüber zu reden, wie die Dinge sein sollten. Ich möchte darüber reden, wie die Dinge sind. Ja, dazu kommen wir auch noch, aber es ist trotzdem wichtig, sich vor Augen zu halten, wie die Dinge sein sollten. Ja, das ist wie bei einem Kapitän, der in einem Schiff ist. Wenn er nicht den Kompass hat und nicht die Karte, dann weiß er ja nicht, wohin. Und das müssen wir als Gemeinde auch. Wir müssen ja wissen, in welche Richtung es geht. In Epheser 1, Vers 22 heißt es, und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Auch das klingt nicht gerade klein. Auch das klingt nicht gerade irgendwie nach kleiner Hausgemeinde. Ja? Das ist eine ganz große Nummer. Und hier wird eben Christus, die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde verglichen mit Haupt und Leib. Also eine ganz innige und starke Beziehung. Und weiter sehen wir im Epheserbrief Kapitel 3, Vers 10. Da heißt es, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Die Gemeinde ist dazu da, Gottes Weisheit zu veranschaulichen. Ja? Das müssen wir uns sagen lassen, ja? Wenn wir uns mit jemandem aus der Gemeinde streiten oder so. Die Gemeinde Gottes ist dazu da, die Weisheit Gottes zu veranschaulichen, vor den Fürsten in der unsichtbaren Welt. Da sollten wir uns überlegen, wie wir dann mit Bruder oder Schwester XY reden. Ja. Das ist wichtig, dass wir das sehen. Ja. Die Gemeinde hat eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und das ist auch tatsächlich ein bisschen, es ist schwer zu glauben, wenn man sich mal anschaut, wie viele Spaltungen es heutzutage gibt. Ja. Ist es wirklich so, dass durch diese Gemeinde die Weisheit Gottes veranschaulicht wird? Ja. Ja, auch andere Stellen bezeugen den großen Wert der Gemeinde und ihrer Einheit. Ja, man kann nachlesen, zum Beispiel im hohepriesterlichen Gebet im Johannesevangelium. Das letzte Gebet, das Jesus zusammen mit den Jüngern gesprochen hat, und es springt dann auch förmlich an, dass er die ganze Zeit davon spricht, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Das war ein Kernanliegen von Jesus, unserem Herrn, dass wir eins sind. Nicht bloß einig. Ja. Und da geht es also um einen würdigen Wandel, das ist auch hier gesagt, ja. Paulus redet hier davon, so ermahne ich euch nun, dass ihr der Berufung würdig wandelt. Ja. Und dann werden hier einige Punkte genannt. Ja, also der Aufruf wird verbunden damit, zunächst einmal, dass wir eins sein sollen. Und zwar, was genau heißt das? Also hier ist die Rede von einem Leib, von einem Geist, von einem Herrn, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. Ne, also wer mitzählt, stellt fest, sind sieben. Ja, also ich schätze das auch immer wieder nachzuzählen. Übrigens in dem Abschnitt davor, wenn man da die Begriffe durchzählt, Demut, Sanftmut, Langmut, Liebe, Einheit des Geistes, Band des Friedens, stellt man auch fest, das sind sieben. Ja, 2 mal 7, ist interessant. Ist auch irgendwie schön. Also Zahlenästhetik. Also Gott gibt auch Acht auf das Detail, um uns zu faszinieren. Aber zu den einzelnen Begriffen, also ein Leib, was bedeutet das eigentlich? Das ist die eindeutige Zugehörigkeit zu Christus. Und die wird äußerlich bezeugt durch das Abendmahl, ja, durch die Teilnahme am Abendmahl. Das kann man nachlesen im 1. Korintherbrief Kapitel 11. Und wer daran teilnimmt, der muss würdig daran teilnehmen. Das heißt also, ein aufrichtiger Wandel vor Christus oder in Christus. Kein Leben in permanenter Sünde. Ja, also wir wissen ja alle, dass uns Sünde unterläuft. Aber wenn jemand notorisch sündigt und nicht Buße tut, dann ist es eigentlich so, dass er nicht wirklich würdig am Abendmahl teilnehmen kann. Ja. Johannes schreibt auch im 1. Johannesbrief, wir wandeln im Licht. Wenn wir im Licht wandeln, das heißt also, wenn wir aufrichtig vor Gott sind und über unsere Vergehen Buße tun und umkehren und davon lassen, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und mit dem Herrn. Ja. Da wird klar, das ist die Zugehörigkeit zum Leib. Dann ein Geist. Ein Geist heißt, dass wir hier eine Motivations- und Kraftquelle haben. Unsere Kraftquelle ist nicht die Familie, unsere Kraftquelle ist nicht der Ehepartner, unsere Kraftquelle ist der Heilige Geist. Also in der Welt wird oft gesagt, ja, mein Ehepartner ist meine Kraftquelle. Oder manche sagen auch, mein Job ist meine Kraftquelle. Nein, unsere Kraftquelle ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist führt eben dazu, wenn wir ihm gehorchen. Ja? Also Paulus sagt auch im Römerbrief, wenn wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen, dann führt das dazu, dass wir in unserem Denken und Handeln übereinstimmend sind. Und da gibt es wichtige Dinge, die sind natürlich verbindlich oder sehr wichtige Dinge. Und dann gibt es Dinge, die sind ja also eher Stilfragen. Das ist dann mitunter ein bisschen schwierig zu entscheiden. Da muss man dann eben miteinander ins Gespräch gehen. Das ist ganz wichtig. Ob man in bestimmten Fragen Freiheit haben kann oder ob das verbindlich ist. Heutzutage neigt man ja eher dazu zu sagen, naja, lieber weniger diskutieren und leben lassen. Biblisch gesehen habe ich den Eindruck, dass wir eher aufgefordert sind, viel miteinander zu diskutieren. Das ist mein Eindruck von der Bibel her. Ja. Wenn jemand da anderer Ansicht ist, kann er mit mir gerne ins Gespräch gehen. Da können wir gerne mal ins Wort einsteigen. Ich schätze das. Also, ein Geist, das bedeutet eine gemeinsame Motivation und Kraftquelle. Und dann eine Hoffnung. Das heißt, unser Denken ist auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet. Wir hoffen, und das ist eine gewisse Hoffnung, das ist keine vage Hoffnung, darauf, dass Christus wiederkommt und das Reich Gottes anbricht. Es gibt so einen schönen Vers in dem Lied Die güldene Sonne von Paul Gerhardt, da heißt es: Kreuz und Elende, das nimmt ein Ende, nach Meeresbrausen und Windesausen leuchtet der Sonne erwünschtes Gesicht. Freude, die Fülle und selige Stille wird mich erwarten im himmlischen Garten. Dahin sind meine Gedanken gericht. Ja. Ist das das Wesentliche, worauf unsere Gedanken gerichtet sind? Oder ist es doch eher unser Job? Ist es doch eher unser Haus? Ja, also, das muss man sich fragen. Und hier ist die Rede von einer Hoffnung. Dann, ein Herr. Das heißt, wir haben eine Autorität und keine andere daneben. Im Gesetz des Mose heißt es: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das löst viele Autoritätsfragen, auch in der Gemeinde. Also es gibt ja so ein Buch, das heißt Macht Menschen in der Gemeinde. Das ist mal veröffentlicht worden. Und das zeigt auch, welche Probleme es in der Gemeinde häufig gibt, nämlich das Autoritätsverständnis. Ich war mal zu Besuch bei einer Familie, die mich beherbergt haben in Berlin, und die kannte ich noch gar nicht. Und das waren Geschwister. Da sind wir ins Gespräch gekommen und dann habe ich gesagt, ja, ein ganz wichtiger Aspekt für ein gelungenes Zusammenleben von Geschwistern ist das richtige biblische Verständnis von Autorität. Der Petrusbrief sagt, die Ältesten sollen der Herde vorangehen und nicht über sie herrschen. Das ist etwas, was häufig nicht geschieht. Das ist schon oft genug gesehen, dass das Älteste eben nicht der Herde vorangehen, sondern über sie herrschen. Und sie merken gar nicht, wie sie dahin kommen, dass sie in diese Machtfalle tappen. Ja? Deswegen ist es immer wieder wichtig, sich Gedanken zu machen, wer ist eigentlich der Herr? Was für ein Autoritätsverständnis haben wir? Ein anderer Ältester sagte mal einen Satz, den ich sehr einprägsam fand. Er sei der Primus inter pares, also Erster untergleichen. Er sieht es als eine Pflicht, als einen Dienst, den anderen zu helfen, wo er kann, den anderen im Wort zu dienen, weil es seine Gabe ist, aber nicht andere dazu zu zwingen, die Dinge so und so zu verstehen. Wiederum, in Liebe überzeugen, aber nicht zwingen. Ja? Also ein Herr. Und daraus ergeben sich bereits viele Lösungen für Probleme in Gemeinden, auch mit Machtmenschen. Ja? Und Paulus, der ja, wie gesagt, ein Machtmensch war, wusste sicherlich, was er da schreibt. Ja? Dann, ein Glaube. Ein Glaube bedeutet, dass wir eine einheitliche Lehre bezüglich der Inhalte haben. Wir haben es ja vorhin gehört, der Galaterbrief. Ja, Paulus sagt, wer ein anderes Evangelium verkündigt, der sei verflucht. Ja, ich habe das mal im Zusammenhang mit der theistischen Evolution erlebt. Da habe ich mit einigen Brüdern darüber debattiert, nachdem ich selbst eine Debatte geführt habe mit einer Professorin, die sich zum christlichen Glauben bekennt, aber eben die theistische Evolution vertritt. Theistische Evolution bedeutet die Überzeugung, Gott habe durch Evolution geschaffen. Also durch einen Milliarden Jahre langen Ausleseprozess, bei dem etwa 99% der Mutationen sich als Fehlgriffe erwiesen. Ja? Das ist Gottes Methode, um zum Ziel zu kommen. Und da habe ich gesagt, naja, für meine Begriffe ist das ein anderes Evangelium. Und die anderen Brüder waren irritiert. Sie fanden meine Worte überhart. Sie konnten sich mit mir nicht einverstanden erklären. Sie bekennt sich doch zum christlichen Glauben. Ja, tut sie. Aber wenn sie eben inhaltlich etwas anderes verkündigt, dann bezweifle ich, dass dieses Bekenntnis in irgendeiner Weise authentisch ist. Also wenn jemand sagt, er glaubt nicht, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dann sage ich doch auch nicht, dass ich ihm glaube, dass er ein Kind Gottes ist. Ja, es gibt einfach gewisse Dinge, die sind alternativlos bezüglich der Glaubensinhalte. Und da können wir jetzt nicht sagen, ah ja, da können wir trotzdem irgendwie miteinander eins sein und Gemeinschaft haben. Ja, da gibt es klare Grenzen. Ein Glaube. Die Inhalte sind vorgegeben. Es gibt wichtige, zentrale Dinge der biblischen Lehre, da können wir uns nicht drüber hinwegsetzen. Ja? Wir bei uns hatten zum Beispiel auch mal zwei Männer zu Besuch, die Unitarier sind. Also vielleicht sagt nicht jeder der Begriff Unitarier etwas. Ein Unitarier ist jemand, der eben an die ausschließliche Einheit Gottes glaubt. Das heißt, für seine Begriffe ist Jesus Christus identisch mit dem Jahwe des Alten Testaments. Das sind keine zwei Personen, sondern nur eine Person. Ja. Und da mussten wir sagen, tut uns leid, das sehen wir von der Heiligen Schrift her deutlich anders. Wir sehen, dass es in der Offenbarung eben zwei Personen sind. Da ist das Lamm und da ist der Vater, der auf dem Thron sitzt. Wir sehen an anderen Stellen, dass Jesus mit dem Vater redet. Das sind ja keine Selbstgespräche. Ja. Also wir sehen klar, dass es anhand der Heiligen Schrift unmissverständlich nachvollziehbar ist, dass es eine Trinität gibt. Ja. Und da können wir es nicht einfach drüber hinwegsetzen. Also ein Glaube, es muss eine einheitliche Lehre bezüglich der Inhalte geben und eben kein anderes Evangelium. Und wenn Paulus sagt, selbst wenn ich euch was anderes verkündige, dann sei ich verflucht, dann ist es schon sehr, sehr stark. Ja. Eine maximale Absicherung der Inhalte des Glaubens. Da sehen wir, was für einen Wert darauf Paulus gelegt hat. Dann ist hier die Rede von einer Taufe. Und die Taufe, das ist die Taufe auf Jesus Christus. Also da gibt es ja auch immer Debatten darüber. Die Taufe im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Manche machen das ja so. Aber in der Apostelgeschichte zum Beispiel sehe ich immer, dass sie auf den Namen Jesus taufen. Also die Apostel haben das auf eine ganz bestimmte Art und Weise gehandhabt. Sie haben immer auf den Namen Jesu getauft. Ja, das ergibt sich eindeutig. Das ist also eine Taufe in Christus hinein. Dann ist hier die Rede von einem Gott und Vater aller. Das ist der Vater Jesu Christi, der Schöpfer aller Dinge und die höchste Autorität. Und wie ich bereits erwähnt habe, es gibt eben zwei weitere Stellen, die uns zur Einheit aufrufen. Es gibt noch viele andere, aber die sind ganz besonders wichtig. Also das hohepriesterliche Gebet, wo Jesus sehr deutlich macht, dass es sein Kernanliegen ist, dass wir eins sind wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist eins sind. Und im Philipperbrief, das lese ich auch gerne nochmal vor, Philipperbrief Kapitel 1 ab Vers 27, nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Auch hier geht es darum, dass wir würdig wandeln, und würdig wandeln bedeutet eben hier, dass wir einmütig kämpfen. Ja, weil die Frage ist, wie soll das verwirklicht werden? Weil wir ja feststellen, dass es oft genug so ist, dass es Zwistigkeiten gibt, dass es Spaltungen gibt, dass die Einmütigkeit, von der das Neue Testament redet, scheinbar nur in seltenen Ausnahmen gegeben ist. Es ist also kein Automatismus. Ja? Und wir sehen hier, Paulus sagt nicht, ja, der Heilige Geist wird es halt einfach machen. Das ist ein Aufruf, den wir hier haben. Das heißt, da sind offenbar die Gläubigen in die Verantwortung genommen. Ja? Da heißt es, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Dieses eifrig bemüht sein, da schwingt noch so das im Griechischen das eilig mit. Also man hat es eilig, ja, man hat es eilig, die Einheit des Geistes zu bewahren. Ja, im zweiten Petrusbrief, da heißt es auch, dass man eilen soll. Also Christus entgegeneilen mit der Übung in den Tugenden, die Christus uns gegeben hat. In der Apostelgeschichte sehen wir, dass die Jünger zu Beginn einmütig waren. Also da wird ja berichtet, wie die Gemeinde entstand. Das ist ein wunderbares Buch. Die Apostelgeschichte, wie so viele andere in der Bibel, also wie alle anderen in der Bibel, aber da wird berichtet, wie die Gemeinde entstand. Und als die Gemeinde entstand, da gab es Einmütigkeit. Und dann kam es später zu Auseinandersetzungen. Über die erste Auseinandersetzung wird berichtet in dem Kapitel 6, wo es Streit gibt zwischen den Hellenisten und den hebräischen Juden. Ja, also da gibt es eben einen kulturellen Unterschied, und aufgrund dieses kulturellen Unterschieds kommt es dazu, dass die einen die anderen benachteiligen. Dann gibt es im Kapitel 15 das Apostelkonzil. Da geht es dann um eine inhaltliche Debatte. Ja, also müssen wir die Heiden dazu nötigen, dass sie das Gesetz Mose halten. Also beide Fälle sind in der Apostelgeschichte bereits gezeigt. Einmal menschliche, wie lösen wir menschliche Probleme? Kulturelle Unterschiede, das ist ein menschliches Problem. Und das wird gelöst in der Apostelgeschichte, in Kapitel 6. Das ist interessant zu studieren, dieser Fall. Und der Fall, wie lösen wir theoretische, also inhaltliche Probleme? Das wird auch angesprochen. Also uns werden Fallbeispiele von Gott vor Augen geführt, wie die Geschwister damals mit diesen Problemen fertig geworden sind, damit wir davon lernen und uns befleißigen, es ihnen nachzumachen. Und diese Probleme auch lösen. Und nicht einfach sagen, ja, das ist halt auswegslos, wir können nicht miteinander und deswegen ist es besser, sich zu trennen. Das ist das, was die Welt sagt. Ja, das kann nicht unsere Option sein. Von der Bibel her gesehen. Ja. Also wie gesagt, eilig bemüht sein, die Einheit zu wahren. Und ich werde später noch auf diese Fälle zurückkommen, in dem praktischen Teil. Was können wir tun? Ja, das ist ja immer ganz gut, wenn man zum Schluss auch so ein bisschen sagt, was können wir tun? Ja, die Briefe von Paulus sind ja oft auch so aufgebaut, da kommt lange, lange, lange die Theorie. Und dann kommt der Abschnitt wie hier, so, jetzt ermahne ich euch. Ja, jetzt sage ich euch, was ihr zu tun habt. Das ist dann meistens wesentlich kürzer. Ja, also, auch im zweiten Petrusbrief lesen wir ja, setzt allen Eifer daran und reicht die Tugend dar. Das sind übrigens auch Verse, die mir zum Beispiel deutlich machen, so etwas wie eine absolute Vorherbestimmung für ein individuelles Leben kann es nicht geben, weil wir an sehr, sehr vielen Stellen zu Dingen aufgefordert werden. Wenn der Mensch keine Freiheit in der Entscheidung hätte, dann bräuchte es diese Aufforderungen nicht. Sie würden nicht wirklich sinnvoll sein. Ich glaube schon, dass Gott die Geschichte lenkt. Ja, Heilsgeschichte wäre ja keine Heilsgeschichte, wenn Gott sie nicht lenken würde. Aber es ist nicht so, dass Gott sozusagen ein Mikromanagement betreibt. Und dass er dafür sorgt, dass jedes Blatt exakt so auf den Boden fällt, wer sich das halt überlegt hat. Das wäre Mikromanagement. Das ist bei Gott nicht so. Ja, da gibt es individuelle Freiheiten. Ja. Ich vergleiche das auch mit Molekülen so ein bisschen, ja, um mir das zu veranschaulichen. Es gibt einen Fluss, der fließt in eine gewisse Richtung. Und dieser Fluss besteht aus sehr, sehr vielen individuellen Wassermolekülen. Und diese Wassermoleküle haben ein großes Maß an Freiheit, wie sie rotieren können, wie sie sich bewegen können, ja. Aber sie bewegen sich dennoch in eine Richtung. Ja. Nur so als Veranschaulichung. Die Frage ist dann natürlich, ja, wenn wir sozusagen aufgerufen sind, und zwar eindrücklich aufgerufen sind, die Einheit zu wahren, was sind die Hindernisse für die Einheit? Und tatsächlich, ich habe mal rumgefragt zu Leuten, die ich kenne, was denkt ihr, was so die Hindernisse für Einheit sind? Und ein ganz großes Hindernis, ganz trivial, sind zwischenmenschliche Konflikte. Ich dachte immer so eher, naja, das werden ja Lehren sein, also Theologie, aber tatsächlich sind es zwischenmenschliche Konflikte. Und woran liegt es? Das liegt am Mangel an den Tugenden, die ich eben erwähnt habe und die auch hier erwähnt sind. Demut, Sanftmut, Langmut. Das sind übrigens defensive Tugenden. Also offensive Tugenden wären zum Beispiel Kreativität und Mut. Und hier sind defensive Tugenden gefragt. Und ich habe mal von einer Gemeinde gehört, die sich gespalten haben soll, weil die Gemeindeglieder sich nicht darauf einigen konnten, welcher Teppich im Kirchenschiff zu verlegen ist. Ja, Aber das gibt's. Natürlich war der Teppich nicht das Problem. Man weiß sofort, das Problem lag woanders. Ja. Und solche Fälle sind mit Sicherheit, wie gesagt, Folgen tiefergehender Konflikte und anderer chronischer Mängel, die es in Gemeinden gibt. Wie ich ja erwähnt habe, ist das eine Problem eben das Verständnis von Autorität. Paulus sagt ja hier, so ermahne ich euch nun. Ermahnung ist ein unbeliebtes Wort. Also zumindest in Deutschland. Ja, also ich kenne so ein bisschen auch den russischen Kulturkreis. Da ist es nicht ganz so schwierig mit dem Wort Ermahnung. Das ist hier bei uns schwieriger. Ja, unter Ermahnung versteht man ja so ein bisschen so dieses pedantische oder vielleicht eine Standpauke, die so am Herzen vorbeigeht. So landläufig. Oder einen Mahnbrief, über den ärgert man sich normalerweise. So das Wort Ermahnung, das klingt nach Stress in unseren Ohren. Aber jetzt müssen wir uns mal Gedanken machen, was meint denn Paulus hier eigentlich mit Ermahnung? Und ich habe mal verschiedene Übersetzungen konsultiert. Im Französischen heißt es je vous exhorte. Und exhorter auf Französisch heißt ich rufe euch auf. Also es ist ein Aufruf. Ja. Auch im Russischen ist das Wort eigentlich ein anderes, was hier verwendet wird. Es gibt etliche Übersetzungen, die eigentlich hier nicht so sehr das Ermahnen erwähnen, sondern ein Beschwören, ein flehentliches Bitten. Und angesichts der Situation, in der Paulus sich befindet, ja, die Hände in Ketten, warum soll er die Leute ermahnen? Er wird sie flehentlich bitten. Er wird in sie dringen mit Worten und sagen, Leute, wenn ihr dem Herrn die Ehre geben wollt, dann lebt so. Mehr hat er nicht. Ja. Also wie gesagt, und manche Christen versuchen sich ja auch dadurch zu helfen, also das Wort Ermahnen ist ja ein Dorn im Auge, dass man dann Ermahnung durch Ermunterung ersetzt. Also überall dort, wo Ermahnung steht, sagt man dann, ja, da steht eigentlich Ermunterung. Das stimmt vom Wortsinn her aber nicht. Ja. Wie gesagt, das ist eher eben ein Aufrufen. Und Paulus hatte ja auch zuvor die Epheser ermahnt. Ja, also wenn man Apostelgeschichte 20 liest. In Apostelgeschichte 20 heißt es, in Vers 31, darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Also wenn Ermahnung hier ein Standpauke gehalten wäre, das würden doch die Leute gar nicht aushalten, die wären doch alle weggerannt. Das muss ein liebevolles, flehentliches Bitten gewesen sein. Ja, ein Reden unter 4 Augen. Paulus kannte die Leute, er liebte die Leute und er wusste, was er ihnen sagen kann, um sie davon zu überzeugen, nach Gottes Willen zu leben. Das war das Ermahnen von Paulus. Ja, aber nicht ein bedrohliches und hartes Reden. Wer hält schon 3 Jahre lang pedantische Korrektur aus, ja? Es zeigt sich also ein grundlegendes Prinzip, das leider halt immer wieder unter Christen verletzt wird. Im Reich Gottes kann man mit Zwang nichts Gutes erreichen. Und das habe ich auch schon in meiner Tätigkeit bei Wort und Wissen festgestellt. Mit Zwang kommt man einfach im Reich Gottes nicht weit. Gott will dieses Prinzip nicht im Reich Gottes haben. Ja. Und in praktisch allen Gemeinden, die ich bisher kennengelernt habe, kam es zu Streit und Spaltungen infolge von unbiblischer Zurechtweisung. Das sieht dann häufig so aus, dass zum Beispiel ein Bruder, der Kritik an der Gemeindeleitung übt, der wird dann halt herbeizitiert, da sitzen dann 3, 4 Brüder ihm gegenüber und er muss sich allein verantworten. Das ist ein Verhör und kein brüderliches Gespräch. Und ich habe in vielen Gemeinden davon gehört, dass es genau so läuft. Das ist aber nicht das, was die Bibel unter Ermahnung versteht. Ja, das ist eigentlich verboten. Also in dieser Form ist das verboten. Ja. Und häufig wird der eine Schritt vor dem anderen gegangen. Ja, wenn man Matthäus 18 liest, wenn einer an dir gesündigt hat, dann rede mit ihm erstmal unter 4 Augen. Und da steht so, um den Bruder zu gewinnen. Da steht, es geht darum, den Bruder zu gewinnen. Es geht nicht darum, ihn zu bügeln. Ja, das ist biblische Ermahnung. Und nicht selten war das dann so, wenn die Gemeindeleitung das so gehandhabt hat, ja, also wenn die Gemeindeleitung einen Bruder in dieser Weise herbeizitiert hat und ihn mit einem Verhör unter Druck gesetzt hat, dann kam es danach zur Spaltung. Habe ich oft beobachtet. Kann man fast gesetzmäßig sagen, wenn das so läuft, dann wird es zur Spaltung kommen. Ja? So eine Frage der Zeit. Das also, das Verständnis von Autorität. Wir müssen ein biblisches Verständnis von der Autorität haben. Ja? Also der Älteste ist ein Diener und nicht einer, der die anderen bügelt und im Griff hat. Dann die Geringschätzung der Gemeinde. Das habe ich bereits erwähnt. Und zuletzt, da gab es bei uns in der Geschäftsstelle, wo ich tätig bin, eine Einweihungsfeier. Das war gerade am Freitag. Da kamen etliche Leute zusammen. Das waren fast alles Christen. Ich wüsste nicht, dass da irgendein Ungläubiger gekommen wäre, was natürlich schade ist, aber so war es nun mal. Und ich habe das Wort Gemeindemüdigkeit des Öfteren gehört. Schrecklich, oder? Ein schreckliches Wort, Gemeindemüdigkeit. Aber leider eben inzwischen verbreitet. Ja? Menschen, die aufgrund von schlimmen Erfahrungen kein Gemeindeleben mehr führen wollen, aber dennoch sich zu Christus bekennen. Ja? Mein Mentor hat mal gesagt, das sind solitäre Christen. Ja? Es gibt in der Biologie, es gibt Bienen, die leben in Bienenstöcken, und es gibt solitäre Bienen, die leben einzeln. Ja? Und deswegen hat er diesen Begriff verwendet. Ja, und wie ich bereits erwähnt habe, es gibt etliche Leute, die versuchen es dann mit der Bibel zu rechtfertigen. Ja, ich nehme nicht an einem Gemeindeleben teil, weil meiner Ansicht nach das Gemeindezeitalter vorbei ist. Ja? Mir schickte mal ein Bruder schickte mir mal eine Predigt darüber, dass das Zeitalter des Predigens vorbei ist. Ist ja ironisch, oder? Da predigt jemand darüber, dass man nicht mehr predigen soll. Ich habe mir auch gedacht, das verstehe ich nicht. Ja, das ist ein frappierender Widerspruch in sich. Ja? Ich lese aber nach wie vor im Römerbrief, der Glaube kommt aus der Predigt. Ja? Und unlängst sagte mal einer zu mir, naja, es heißt ja in Matthäus 18, wo sich zwei oder drei in meinem Namen versammeln und nicht 200 oder 300. Also da frage ich mich schon, was ist das für eine auslegungstechnische Methode? Also damit kann man ja ziemlich viel in das Wort Gottes mal eben hineinlegen, was da nicht steht. Ja? Damit kann man dann tatsächlich alles mit der Bibel begründen, wenn man nur will. Ja? Das ist eine Frage der Hermeneutik, aber eine solche Hermeneutik möchte ich mir nicht zu eigen machen. Paulus hätte gesagt, wir sollen behutsam sein und nicht über das Wort hinausgehen. Steht im ersten Korintherbrief drin. Wir sollen nicht über das Wort hinausgehen. Vorsichtig. Viele sehen die Gemeinde in gewisser Weise als Club. Ja? Da wird dann am Gemeindeleben teilgenommen, ohne wirklich zu investieren. Und ich habe hin und wieder mal das Beispiel bei uns gebracht, und das bringe ich gerne auch wieder hier. Unweit von uns gibt es ein fußballverrücktes Dorf. Wittendorf heißt es. Ja? Ein Verein, der es ziemlich weit gebracht hat. Und es gibt Leute, die haben Haus und Hof an diesen Verein gehängt. Die haben sich mit ihrem Vermögen an den Verein geknüpft. Die haben dafür gebürgt. Das heißt, wenn der Verein vor die Hunde geht, dann kostet sie das ihr Haus und Hof. Schlimm, ja. Ja, also die Leute haben auch eine Hoffnung. Ja. Die Frage ist aber für uns als Christen, wie viel investieren wir in die Gemeinde? Ja. Ist uns die Gemeinde große Investitionen wert? Ja. Oder sind wir da eher vorsichtig? Ich kenne nur wenige Leute, die wirklich, also um der Gemeinde leben, um der Gemeinde willen, bereit sind, ein entbehrungsreiches Leben zu führen. Ich habe etliche kennengelernt, die gesagt haben, ja, also ich kürze dann einfach meinen Job. Ich nehme doch eine halbe Stelle oder weniger, um Zeit für die Gemeinde zu haben, um Zeit für die Geschwister zu haben. Also hier im Schwarzwald, da heißt es ja immer, schaffe. Ja? Und wenn nicht schafft, da ist was nicht in Ordnung. Also wenn nicht ordentlich schafft. Das heißt 50 Stunden die Woche. Und die Frage ist natürlich, wo investieren wir unsere Kräfte? Ja? Ich sage nicht, dass das von der Bibel her verboten ist, aber die Frage ist, sind wir uns im Klaren, dass man auch anders investieren kann in die Gemeinde? In Frankreich zum Beispiel, ja, ich habe 3 Jahre in Frankreich gelebt, da ist unser 3. Sohn zur Welt gekommen und damals haben wir in der Gemeinde nach Leuten gesucht, die, also nach Schwestern, die auf unsere Kinder aufpassen könnten. Also auf die 2 älteren Brüder, während wir im Krankenhaus sind. Es hat sich nur eine Frau gefunden. Das war die Frau des Gemeindeleiters. Ja. Die anderen haben mal gesagt, ja, da muss ich arbeiten. Es ist die Frage, wie viel investiert man in die Gemeinde? Hat man wirklich Zeit für die Gemeinde und die Geschwister? Ja. Oder sagt man einfach, ja, das geht halt nicht. Das also zu der Frage, Geringschätzung der Gemeinde. Ja. Das ist ein Punkt, das ist ein Hindernis für die Einheit. Das funktioniert nicht, wenn niemand wirklich mit Herzblut in die Gemeinde investiert, dann wird es keine wirkliche Einheit geben. Dazu sind wir in der Heiligen Schrift aufgerufen. Wie das konkret auszugestalten ist, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Klar, alles, was ich hier gebe, ist ja nicht irgendwie absolut verbindlich. Ich bin nur dazu da, um Anregungen weiterzugeben und aufzuzeigen, wozu wir aufgerufen sind, prinzipiell. Ja. Ein weiterer Punkt, das ist auch ein großes Problem, ist leider die mangelnde Wahrheitsliebe. Ja. Also es gibt oft genug, das höre ich oft genug, diese Resignation. Ja, wir können ja gar nicht zur Einigkeit gelangen oder zur Einheit gelangen. Das geht nicht. Ja. Und von der Bibel her sehe ich das so, Einheit ist nur in der Wahrheit möglich. Also wenn man jetzt Einheit auf Kosten der Wahrheit hat, dann ist es keine echte Einheit mehr. Ja? Und es gibt eben oft genug einen Pluralismus in wichtigen Lehrfragen innerhalb von Gemeinden. Und es wird auch nicht darauf hingearbeitet, dass dieser Pluralismus abgeschafft wird. Ich habe kein Problem damit, wenn es einen Pluralismus in Stilfragen gibt. Ja? Das ist dann natürlich auch immer irgendwo Ermessenssache und eine Frage von Gesprächen und Einvernehmlichkeit. Aber wichtig ist, dass in den zentralen Glaubensinhalten in der Gemeinde kein Pluralismus sein darf. Ich habe mal einen Bruder kennengelernt, der hat eine ganze Tabelle aufgestellt. Was sind heilsrelevante Dinge? Was sind wichtige Dinge? Und was sind Dinge, wo man Freiheit hat? Ja, also über die wichtigen Dinge, da hat man irgendwo noch so eine Grauzone, wo man eigentlich schon darauf hinarbeiten sollte, dass das verbindlich ist, aber wo man auch mal jemanden stehen lassen kann. Darunter hat er zum Beispiel die Taufe genannt. Also man kann Leute stehen lassen, wenn sie Kindertaufe befürworten. Ja. Ist nicht ganz einfach, aber kann man vielleicht so sehen. Dann gibt es die heilsrelevanten Dinge, da kann man jemanden nicht stehen lassen. Ja. Und dann gibt es die Stilfragen. Ja, ob jetzt jemand grüne Hosen trägt oder pinke Hosen, ja. Würde ich ja vielleicht kann man vielleicht eine Bemerkung machen, dass man das etwas exotisch findet. Aber mehr auch nicht. Ja, also das ist, wie gesagt, das Problem ist die Resignation. Es wird oft genug gesagt, wir können überhaupt nicht zur Einigung gelangen. Und ich bin überzeugt, das geht schon. Es ist halt nur viel dafür zu tun. Also man muss halt was investieren, damit das gelingt. Umsonst bekommen wir das nicht, ja, weil es einen Feind gibt, der natürlich darauf hinarbeitet, dass wir zersplittert und gespalten sind. Und es ist zu beobachten, dass diese Splitterung im Verlauf der Geschichte immer weiter zugenommen hat in der Christenheit. Ja? Es gibt ein Lied aus dem 18. Jahrhundert, Sonne der Gerechtigkeit, schon da heißt es, schaue die Zertrennung an, der sonst niemand wehren kann. Sammle großer Menschenhirt, alles, was sich hat, verirrt. Also schon damals war den Christen ja bewusst, irgendwie ist das komisch, dass es so viel Trennungen unter Christen gibt, so viel Zersplitterung. Ja? Wer würde mal schätzen, wie viele Denominationen man heutzutage zählen kann? Ja gut, du weißt es. Du hattest einen Wettbewerbsvorteil, da gibt es keine Waschmaschine. Aber das trifft zu. Also das sind in der Tat über 40.000. Ja, also habe ich mir vorher auch nicht träumen lassen, dass das möglich ist, dass es tatsächlich über 40.000 Denominationen gibt, die sich christlich nennen. Alle berufen sich auf das Wort Gottes und auf den Heiligen Geist. Ja, kann man sich fragen, was ist da los? Ja. Und ein Problem ist das Problem der fehlenden allgemeingültigen Auslegungsregeln der Heiligen Schrift. Darauf lassen sich Leute häufig überhaupt nicht ein. Ja. Bei den frühen Christen war das zum Beispiel kein Problem. Ja, wenn man die Schriften der frühen Christen liest, da findet man sehr viel Einmütigkeit. Rund ums Mittelmeer herum gab es lehrtechnisch kaum Differenzen. Ja. Also wie der Gottesdienst durchzuführen ist, ja, also da waren sie sich einig. Ja. Was das Evangelium ist, da waren sie sich einig und so weiter und so fort. Das gab es damals nicht. Ja. Und ich will auch hier zwei Anregungen bringen, was die allgemeingültigen Auslegungsregeln betrifft. Die sind bereits sehr hilfreich. Eine Regel besagt, dass zwei Wahrheiten einander nicht widersprechen können. Ja, das machen sogar große Bibellehrer manchmal falsch. Also ich lese zum Beispiel William MacDonald ab und zu, seine Kommentare. Und da steht dann im Galaterbrief zu Kapitel 5 an einer Stelle, ja, im Prinzip, so wie es da steht, kann das nicht gemeint sein. Weil an anderer Stelle steht was anderes. Ist falsch. Warum? Weil das, was da steht, wahr ist. Es ist so gemeint. Und das, was an der anderen Stelle steht, ist auch wahr. Es ist auch so gemeint. Und jetzt muss man sehen, wie man das zusammenbringt. Das sind zwei Wahrheiten, die einander nicht widersprechen dürfen. Diese Voraussetzung muss man machen, wenn man die Heilige Schrift auslegt. Sonst funktioniert es nicht. Sonst kommt man zu falschen Schlussfolgerungen. Alles, was Gott gesagt hat, ist wahr. Und alles ist so gemeint, wie es da steht. Ja? Ein weiterer Punkt. Gottes Wort verfällt nicht. Wichtiger Punkt. Warum? Ja, also wir lesen zum Beispiel Leute Römer 3. Wenn man als Beispiel anführen, Römer 3, da heißt es, ab Vers 9, ja, da wird ein Psalm zitiert. Da steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer, es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Und oft genug habe ich Christen gehört, die das auf Christen anwenden. Ist aber nicht richtig, weil dieser Psalm sich auf Gottlose bezieht. Und diese Hausaufgabe muss man gemacht haben. Man muss mal schauen, was steht eigentlich in dem Psalm drin und auf wen ist das gemünzt. Und wenn Gott im Alten Testament etwas geschrieben hat, dann meint er es nach wie vor so. Dieser Fehler wird übrigens auch bei Römer 9 oft gemacht. Also Leute lesen eine allgemeine Prädestination bei Römer 9, weil sie einfach nicht mal nachgelesen, was zum Beispiel im Buch Jeremia drin steht. Die Zitate, die aus dem Buch Jeremia entnommen sind und in Römer 9 zu finden sind, sind nicht im Sinne einer Prädestination gemeint. Diese Aufgabe muss man gemacht haben, bevor man das auslegt. Das Wort Gottes verfällt nicht. Die Meinung, also der Inhalt oder die Aussage des Wortes Gottes, wie sie im Alten Testament war, verändert sich nicht dadurch, weil es im Neuen Testament zitiert wird. Das sind nun mal zwei Anregungen um der Auslegung willen. Also einheitliche hermeneutische Regeln, die kann man aus der Bibel herleiten. Ja, das ist kein, wie man auf Englisch sagt, kein Rocket Science. Also das wird eigentlich niemanden überfordern. Ja, also und das Problem ist dann oft genug, dass es eben eine mangelnde Bereitschaft gibt, sich solchen objektiven Wahrheiten unterzuordnen. Ja, es wird einfach aus der Welt übernommen. Also dieses Prinzip, das ist halt deine Meinung, das ist meine Meinung. Und da bleiben wir halt einfach stehen. Und das ist frustrierend, weil das Wort Gottes sagt, das soll es nicht geben. Es soll Einheit geben. Es soll nicht deine Meinung und meine Meinung geben. Wir sollen ins Wort Gottes schauen und zur Einmütigkeit gelangen. Zumindest in den relevanten, in den heilsrelevanten Dingen. Das ist Pflichtprogramm. Ich habe mal einen älteren Bruder in der Gemeinde predigen hören, der gesagt hat, es ist doch egal, wie alt die Erde ist, die Leute brauchen Jesus. Das sind so suboptimale Sätze. Ja. Und dann später hat er dann auch gesagt, es kommt nicht so sehr auf den Kopf an, dass der richtig ist, sondern auf das Herz kommt es an. Da habe ich dann natürlich sofort vor Augen solche Verse wie: Wir sollen Gott lieben mit Herz und Verstand. Das ist eindeutig. Wir sollen Gott ganzheitlich lieben. Diese Dichotomie, also diese Zweitrennung, die gibt es im Wort Gottes nicht. Ich bin zu ihm hingegangen und habe ihn unter vier Augen, ja, also wie man sagt, zurechtgewiesen. Ja. Und mich hat es überrascht. Er hat sich nichts sagen lassen. Mein älterer Bruder, ein bekannter Evangelist und Prediger, er hat sich nichts sagen lassen. Ich bin nach wie vor überrascht. Warum? Warum lässt er sich nichts sagen? Wo er doch eigentlich ein Vorbild im Glauben sein soll. Ja? Er konnte mir nicht erklären, also wo ich eben die Argumente gebracht habe und gesagt habe, aus dem und dem Grund liegst du nicht richtig. Er konnte mir nicht erklären, dass er doch richtig liegt mit dem Wort Gottes. Aber er wollte das nicht annehmen. Und das beobachte ich oft genug. Das wird halt einfach gesagt und das ist eigentlich aus der Welt übernommen, per Copy und Paste. In der Welt ist oft, heißt es ja oft genug, du hast halt deine Meinung, ich habe meine Meinung und so bleiben wir auch stehen. Die Heilige Schrift sagt, das darf nicht sein. Ja, und dann war noch die Rede von Irrlehren. Und übrigens, Irrlehren erkennt man oft genug auch an der Motivation der Menschen. Ja? In Apostelgeschichte 20, da hat ja, wie gesagt, Paulus bereits zu den Ephesern gesprochen und sie darauf hingewiesen, was passieren wird. Und da heißt es ab Vers 29, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Was wir hier also sehen, Irrlehren erkennt man häufig, oder Irrlehrer erkennt man häufig daran, was sie wollen, welche Ziele sie verfolgen. Das ist meistens auch gar nicht so schwierig. Ihnen geht es darum, Menschen für sich zu gewinnen. Und nicht sich der absoluten biblischen Wahrheit unterzuordnen. Koste es, was es wolle. Ja, das kann man oft genug sehen. Ein weiteres Problem in Bezug auf mangelnde Wahrheitsliebe ist das Problem der medialen Verwirrung. Ja? Also Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, dass er sich davor fürchtet oder dass er Angst um die Korinther hat, dass ihre Einfalt gegenüber Christus Schaden erleiden könnte. Ja? Gegenüber Christus müssen wir einfältig sein. Wir müssen das Wort für bare Münze nehmen. Gegenüber der Welt, und das heißt gegenüber den Medien, dürfen wir nicht einfältig sein. Da müssen wir skeptisch sein. Ja? Das ist zum Beispiel mir im Zusammenhang mit der ganzen Corona-Geschichte aufgefallen, dass es da viel zu wenig Skepsis seitens der Christen gab. Was sagen die Leute in den Medien? Und muss ich das alles für bare Münze nehmen? Ist es nicht vielleicht so, dass die mich um den Finger wickeln wollen? Da war viel zu viel Naivität gegenüber dem, was da gesagt wird. Ob im Fernseher oder im Radio, da wurde drauf vertraut. Und da müssen wir vorsichtig sein. Ja? Ich denke eigentlich, es sollte in jeder Gemeinde so eine Art Reinigungsorgan geben. Also hier Leute, die sich um Aufklärung bemühen. Ja? Die sozusagen der Gemeinde helfen, nicht auf diese Dinge reinzufallen. Und das wird in Zukunft immer mehr kommen. Ja, also dieses Verwirrspiel, dass eine Sau nach der anderen durchs Dorf getrieben wird und letztlich dafür gesorgt wird, dass die Geschwister sich spalten. Ja, das ist das Prinzip Teile und Herrsche. Heutzutage angewendet mit Hilfe der Medien. Ja, wenn die Leute nicht einmütig sind, kann man sie leichter manipulieren. Ja, und mein letzter Punkt für heute: Was können wir tun? Ja, also nachdem ich jetzt so ein paar theoretische Ausführungen angeführt habe, zum einen eben Konflikte bereinigen. Ja? Und wenn Paulus im Epheserbrief schreibt, dass wir eilig oder eifrig bemüht sein sollen, die Einheit zu wahren, dann ist das Erste, was wir tun können, ist auf Menschen zuzugehen. Und es gibt zwei Verse, die sich gegenseitig ergänzen im Matthäus-Evangelium. Wenn du zum Beispiel weißt, dass jemand gegen dich etwas hat, ja, sagt Jesus in der Bergpredigt, dann geh hin. Bevor du dein Opfer bringst, geh zu ihm hin und klär das. Das ist ein biblisches Prinzip. Wenn wir große Leistungen für Gott an den Tag legen wollen, aber im Zwist mit einem Bruder sind, dann sagt Gott, das hat eigentlich keinen Wert. Das ist die eine Seite. Wenn du weißt, dass jemand gegen dich etwas hat, dann geh zu ihm hin. Wenn du merkst, dass er grollt. Und dann gibt es die andere Seite, und das ist in Matthäus 18, Vers 15, da heißt es, wenn aber ein Bruder an dir gesündigt hat. Ja, also er hat an dir gesündigt und vielleicht weiß er nicht, dass du etwas gegen ihn hast. Dann geh du zu ihm hin. Jedes Mal ist es so, dass der Finger auf dich zeigt. Du musst die Initiative ergreifen. Du musst nicht warten, bis der andere zu dir kommt. Eine relativ simple Regel, oft missachtet. Es wird immer gewartet, bis der andere kommt. Ja? Wenn ein Bruder an dir gesündigt hat, so gehe hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Auch da ist es nicht, da geht es nicht um eine pedantische Zurechtrückung. Da geht es nicht darum, den anderen zu bügeln. Da geht es darum, ihn zu gewinnen. Auch das wird nicht gesehen. Ja, da heißt es nämlich, hört er auf dich, so hast du einen Bruder gewonnen. So hast du ihn nicht irgendwie, hast du ihm nicht die Hammelbeine langgezogen, wie man auf Deutsch sagt. Im dritten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 17 heißt es, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern ihn ernstlich zurechtweisen. Ja? Da sehen wir, das ist Gottes Prinzip in jeder Art von Beziehung. Sobald es Zwistigkeit gibt, geh hin und weise ihn einfach ernstlich zurecht. Ja? Nicht indem du ihn anschimpfst, sondern sagst, ja, das war nicht in Ordnung. Ich komme damit nicht klar, wie du mit mir umgehst. Ich hab dich lieb, aber ich möchte, dass wir das bereinigen. So einfach. Ja? Ich hatte einen solchen Fall kürzlich auch. Kurz vor der Einweihung. Mit einem meiner Kollegen kam es zum Krach. Sag ich, ich bin nichts Besonderes. Ja? Er hat mich angefahren. Ich habe zuvor mit ihm nicht geredet. Ich war absorbiert. Ja? Also so wie ich halt bin. Ich bin Schreibtischtäter. Und manchmal bin ich halt in meinen Gedanken gefangen. Und er hat mit mir geredet und ich habe nicht geantwortet. Zumindest nicht rechtzeitig. Und da ist er explodiert und hat mich angefahren. Er ist eher ein extrovertierter Typ, ich eher weniger. Und so kam es zum Konflikt. Ja. Nichts Dramatisches kann man sagen. Ja. Er ist dann erstmal rausgegangen. Ich habe gesagt, ich muss das erstmal verdauen. Ja, ich habe nicht irgendwie angefangen, mit ihm weiter zu streiten. Und dann bin ich auf ihn zugegangen und habe gesagt, wir müssen noch miteinander reden, heute noch. Warum? Ich befolge das Prinzip des Epheserbriefs, ja, wo es heißt, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Das sind nämlich bittere Wurzeln, die wachsen. Und wenn man das so stehen lässt, ein paar Tage wartet, oh, da wird ein kräftiges Gewächs draus. Das kannst du dann nicht mehr so leicht rausreißen. Geh gleich hin, ja, um dieses Unkraut, dieses bittere Unkraut gleich zu entfernen. Das geht leichter. Ja, weil ja die Gedanken, die rotieren weiter. Denkt dann, vielleicht kommt noch irgendwas anderes dazu, irgendein anderes Missverständnis. Und das fördert nur noch dieses üble Denken, diese Unterstellungen. Der meint es nicht gut mit mir. Ja? Also ganz wichtiges Prinzip. Geh zu ihm, geh sofort hin, wenn etwas vorgefallen ist. Und geh zuerst hin. Warte nicht auf ihn. Ja? Eigentlich einfach, aber es ist etwas, was oft nicht beachtet wird. Und es kam nachher zur Aussöhnung. Ganz einfach, wir konnten es wieder Hände schütteln, Bruder zueinander sagen. Und die Einweihung war ein gesegnetes Fest. Ja, wir haben uns gefreut. Wie gesagt, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern ihn ernstlich zurechtweisen. Es heißt in den Sprüchen, Zerwürfnisse sind wie Burgriegel. Es kann so weit kommen, dass es wirklich wie Burgriegel sind, oder? Ein Bruder, an dem man untreu gehandelt hat, ist schwerer einzunehmen oder ist schwerer zu gewinnen als eine Burg. Ja, das kann so weit kommen und dann kann es auch zu spät sein. Ja, ich habe diese Erfahrung auch schon gemacht. Das ist eine bittere Erfahrung. Möchte ich nicht wiederholen. Und wie gesagt, ich habe ja über den Wert der Gemeinde gesprochen. Es ist wichtig, dass wir den Wert der Gemeinde verstehen und bereit sind, dafür zu investieren. Wenn wir also fragen, was können wir tun? Gott sagt ja in Offenbarung über die Gemeinde zu Philadelphia, dass er sie vor der Versuchung bewahren wird. Da sagt er nicht, dass er einzelne Menschen bewahren wird. Da sagt er, er will eine Gemeinde bewahren. Und die Gemeinde heißt Bruderliebe. Das ist Bruderliebe-Programm. Da ist wirklich Einheit-Programm. Und ein weiterer wichtiger Punkt, um der Wahrheitsliebe willen. Wir müssen als Christen Apologetik betreiben. Es geht nicht anders. Apologetik heißt Glaubensverteidigung mit Hilfe unserer Ratio, unseres Verstandes. Es ist eben nicht nur so, dass es nur auf das Herz ankommt. Wir müssen Gott mit dem Herzen und mit dem Verstand lieben. Bei den frühen Christen war die Apologetik eine der wichtigsten Disziplinen. Ja. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 2 oder 3. Also es ist jedenfalls so, dass wir vor den Menschen Aufschluss geben sollen über unsere Hoffnung. Ja, wir sollen Rechenschaft ablegen über unsere Hoffnung. Und zwar mit Ehrerbietung. Wie sollen wir Rechenschaft ablegen über unsere Hoffnung? Naja, indem wir ihnen erklären, was unsere Hoffnung ist. Indem wir die Inhalte mit unserem Verstand plausibel erklären können. Ja? Und aufzeigen können, dass das biblische Weltbild richtig ist. Ja? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und das dient natürlich auch dazu, wenn wir Wahrheitssuche, wenn wir Apologetik betreiben, dann werden wir merken, dass uns das auch eint, untereinander. Das ist eine zwangsläufige Folge. Ja, weil wir eifrig bemüht sind, wirklich feste Prinzipien, wirklich überzeugende Prinzipien in der Heiligen Schrift für Richtigkeit zu finden. Und dann bin ich überzeugt, dass das auch dazu führt, dass mehr Einmütigkeit möglich ist. Ja, das waren mal so ein paar Anregungen aus dem Epheserbrief zum Punkt Einmütigkeit. Ich möchte zum Abschluss beten und dann, ja, können wir noch gerne noch rückkommen.